Danke, Herr, dass wir uns einfach miteinander haben dürfen. Du in unserer Mitte bist, du auch diesen Abend gebrauchst. Und führ uns nochmal in deine Gegenwart, begegne uns, so wie wir es brauchen, da wo wir stehen. Dir legen wir es hin, dich brauchen wir. Amen. Kirche hat uns schon richtig gut heute Nachmittag mit reingenommen, nochmal in die gesamte Storyline. Deswegen verzichte ich da jetzt drauf. Wir steigen ein, nachdem Hiob den Dialog mit seinen Freunden, mit Elihu durch hat, zu Gott hingeführt wurde und Gott geredet hat. Und jetzt ist Gott fertig mit seiner zweiten Rede, hat Hiob seine Macht vor Augen gemalt und ihn ganz klar konfrontiert auch mit Dingen. Und da steigen wir jetzt ein und lesen die Antwort von Hiob. Und das sind ein paar Hinzufügungen in Klammern, dass es ein bisschen verständlicher wird, dieser Text. Lest gerne in eurer Bibel mit. Hiob sagt, ich weiß, dass du alles vermagst, sagt Hiob zu Gott. Und deine Pläne können unmöglich vereitelt werden. Du hast gefragt, wer ist dieser, der meinen Ratschluss mit Worten verdunkelt, die ohne Einsicht sind? Fürwahr, ich, Hiob, habe über Dinge geredet, von denen ich nichts verstand, von Dingen, die zu wunderbar sind, als dass ich sie begreifen könnte. Du hast gesagt, höre nun, so will ich reden, ich will dir Fragen stellen und du sollst mir antworten. Meine Ohren hatten von dir gehört, jetzt aber haben meine Augen dich gesehen. Darum schätze ich mich selbst gering und kehre um in Staub und Asche. Jetzt bricht Hiob auf eine gewisse Art und Weise zusammen. Aber wie so oft bei Gott, führt dieser Zusammenbruch Hiob eigentlich in viel tiefere Gotteserkenntnis, in einen viel tieferen Schatz hinein. Sehr krass, seine Umstände sind ja noch gar nicht irgendwie erledigt oder so. Hiob steckt noch mittendrin in dem Leid. Und trotzdem hat er hier so einen tiefen Moment mit Gott. Und was mir heute Abend wichtig ist und was ich glaube, was uns das Buch Hiob mitgeben will, deswegen ist mir wichtig, ist, dass wir lebens- und leidensfähig mit unserem Gott werden. Lebens- und leidensfähig in Jesus. Und ich glaube, dass diese 5 Steps, die wir da gehen, zu entdecken, zu hören, zu vertrauen, zu hoffen und umzukehren in dem Licht vom Hiob-Buch und in dem Licht von dieser Antwort von Hiob. Ich glaube, dass die dafür ein richtig, richtig wichtiger und wertvoller Weg sind. Entdecke die unendlichen Tiefen Gottes oder begrenze Gott. Das wäre das Gegenhandeln. Also entweder du entdeckst die unendlichen Tiefen Gottes oder du begrenzt Gott halt. Wisst ihr, was das Besondere an Hiob ist, im Gegensatz zu seinen Freunden? Wenn ihr das 42. Kapitel durchlest, dann sagt Gott kommt auch noch und setzt so ein Urteil und sagt, hey Eliphas und so weiter, es war absoluter Müll, was ihr geredet habt. Ich bin richtig zornig auf euch. Ihr habt schlecht geredet, ihr habt nichts Wahres über mich geredet, anders wie Hiob. Und Hiob ist ja manchmal über die Stränge geschlagen. Keshi hat es uns heute vor Augen gemalt. Er hat sich, in manchen Stellen hat er sich über Gott erhoben. Was war der Unterschied von Hiob und seinen Freunden? Die Freunde haben Gott begrenzt. Also außer Elihu natürlich. Diese 3 Freunde haben Gott begrenzt, wollten ihn in ihr System packen. Und Hiob hat in dem Ganzen, hat gemerkt, sein System funktioniert nicht mehr, um Gott zu erklären. Und darin hat er gerungen, hat gesucht, hat Gott gesagt, Gott, erklär's mir endlich. Während die Freunde ganz klar in ihrem System waren und in Gott da reingezwängt haben. Und weißt du, die Frage, die ich dir da gern stellen würde, ist, willst du Gott wirklich kennenlernen oder soll er in deine Lebenspläne und deine Vorstellungen reinpassen? Das ist schon ein Unterschied. Karl Barth, ein Theologe, der auf viel, manches nicht so cool ist, aber überwiegend richtig viel Gutes geschrieben hat, der mal gesagt, Gott ist der Andere. Gott ist immer größer. Weißt du, all das, was ich da geschrieben habe, sind alles Dauerherzenshaltungen. Wenn du lebens- und leidensfähig sein willst, dann ist es alles was, was wie so eine Hintergrundmelodie in deinem Leben spielen darf. Das macht dich lebens- und leidensfähig, diese fünf Wahrheiten. Wie fünf Melodien, die eine wunderbare Harmonie ergeben und dein Leben durchdringen. Wie der Sauerstoff, den du in deinem Leben atmest. So ist der Gedankengang von diesen fünf Wahrheiten. Und entdecke die unendlichen Tiefen Gottes. Das ist eine innere Herzenshaltung zu wissen, Gott ist der Andere, Gott ist der Größere. Ich krieg Gott nie in mein Paket. Ich bin nie am Ende. Egal wie, zum wievielten Mal ich eine biblische Geschichte höre, es gibt immer unendliche, es geht immer tiefer. Wir werden nie an das Ende von der Tiefe Gottes kommen. Paulus schreibt im Epheserbrief, dass Gott mehr tun kann, wie er erbitten oder erdenken kann. Er kann auch nicht mal, ist ja krass, wir können ja abgefahrene Sachen denken, oder? Und wir können auch nicht mal so groß denken, dass wir ansatzweise dahin kommen, was Gott tun kann, wie er ist, wie groß er ist. Ich liebe das Buch Tiefer von Dane Ortland und da schreibt er, da fragt er so, hast du Jesus handzahm gemacht? Hast du einen gezähmten Jesus? Der passt so in deine Welt, der ist so dein lieber Freund. Aber du hast ein bisschen verpasst, dass es Gott ist und dass er so unfassbar machtvoll ist, wie er sich Hiob in seiner ganzen Größe präsentiert und es immer, immer, immer tiefer geht. Ist abgefahren, oder? Dass Gott für uns langweilig sein kann. Geht mir manchmal auch so. Ich schlage meine Bibel auf und denke so, langweilig. Und ich denke mir so, Junge, wie kann das sein? Wie kann es sein, dass wir uns begrenzen lassen? Ich glaube, bei allem, was ich da schreibe, alle fünf Herzenshaltungen sind dauerhaft umkämpft. In euch ist immer eine Kraft, die will euch wegzerren davon. Der alte Elia hat überhaupt keinen Bock, dass Elia über Gott staunt. Jedes Mal, wenn er nur damit anfängt, ist es für ihn absolut widerlich. Diese antigöttliche Kraft der Michi sagt ihm durchgängig, Michi, niemals über Gott staunt. Das ist so Und das zerrt die ganze Zeit an euch. Und deswegen ist das alles, was ich hier sage, heftig umkämpft. Deswegen hört ihr hier gerade Dinge von Gott und gleichzeitig ist abgefahren. Ich freue mich auf den Tag, wo das vorbei sein wird. Aber im Moment sind wir in dieser Zwischenphase. Entdecke die unendlichen Tiefen Gottes. So wie Hiob bereit war, über seine Box rauszudenken und nicht so begrenzt wie seine Freunde. Und deswegen schreibt er ja, ich weiß, oder man könnte auch sagen, ich erkenne, dass du alles vermagst. Hiob hat tiefere Tiefen Gottes erkannt in diesem ganzen Prozess und sein Bild von Gott wurde größer, was er auch am Ende schreibt. Meine Ohren hatten von dir gehört, jetzt aber haben meine Augen dich gesehen. Damit meint er, wow, ich sehe dich tiefer und größer, Gott, wie ich es davor gedacht habe. Höre dafür die ganze Wahrheit oder filtere. Wir sind gut darin, Gottes Wort zu filtern. Einige Texte werden viel mehr betont wie andere, je nachdem, wie wir uns hingezogen fühlen. Für manche Postkarten werden manche Teile von Versen so weggecuttet und so. Und in manchen Kontexten macht sowas auch Sinn, warum man das macht und so weiter. Aber prinzipiell ist es wichtig, die ganze Wahrheit zu hören. Und für Hiob war die entscheidende Wahrheit, die er gelernt hat, Gott darf entscheiden, wem er was zuweist. Es gibt unerklärliches und unverschuldetes Leid. Das hat er gelernt. Egelgrauen Theologe schreibt, in Hiob geht es um die Freiheit Gottes, dem Einzelnen sein Leid ohne ersichtliche Gründe zuzumessen. Hiob war auch nicht so vorbereitet wie wir. Ist ja interessant. Was heißt es denn für uns, die ganze Wahrheit zu hören? Auch diese Wahrheiten, die unangenehm werden können. Weil wir leben ja in der Zwischenzeit, manche nennen es die kämpfende Gemeinde. Wir sind nicht am Ziel. Du bist auf einer Wanderschaft, auf einem Kampf, in einem Dauerlauf, auf dem Kriegsfeld, weiß, wie auch immer du es nennen willst. Aber das sind die biblischen Bilder für unser Leben. Und lass uns mal aufschlagen, Jakobus 5, Neues Testament, relativ weit hinten in der Bibel. Da ist Jakobus und der greift Hiob als einziger Neutestamentler, als einziges neutestamentliches Buch, greift der Hiob direkt auf. Und erwähnt ihn. Und zwar in einem spannenden Zusammenhang. Und wenn es darum geht, auf die ganze Wahrheit zu hören, ist ja klar, was wir jetzt machen. Wir hören jetzt auf ein paar Bibeltexte, die uns so ein bisschen umrahmen, was denn zur ganzen Wahrheit dazugehört. Und wer es nicht findet oder so, oder zu lang geht, dann dürft ihr auch einfach so einfach aufmerksam zuhören. Jakobus 5, ab Vers 7. So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Und jetzt, dann wird es verbildlich und dann jetzt springen wir zu Vers 10. Meine Brüder, nehmt auch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaften Ausharren habt ihr gehört. Und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Es soll uns ein Vorbild sein, das standhafte Ausharren von Hiob. Nur das Ende von Hiob, das wird anders verglichen. Er sagt, das Ende von Hiob, also das Ende von Hiob ist ja in Kapitel 42, er bekommt wieder Reichtum, ihm geht's wieder gut. Natürlich hat er trotzdem die Narben von seinem Leiden, die gehen nicht mehr weg aus seinem Leben. Aber er darf das hinter sich lassen, er darf damit einen Frieden finden und ein auf dieser Erde schönes Leben leben. Aber der Übertrag zu uns, zu dir, für deinen Weg mit Jesus ist anders. Der sagt nämlich Jakobus nicht, und deswegen, wenn du jetzt leidest, danach macht's Gott wieder schön auf dieser Erde. Sondern er sagt, so wartet nun geduldig, Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Und dieses, ihr habt das Ende von Hiob gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat, denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Dieses Ende von Hiob, wo es wieder sonnig wird, wo Gott in seiner Souveränität entschieden hat, Hiob wieder Segen zu geben, dieses Ende ist für uns erst im Himmel zugesagt. Und es ist sehr wichtig zu wissen, weil wenn du erfüllungsfokussiert deinen Glauben lebst, nach dem Motto, soll einfach alles rund und schön mit Jesus werden und einfach so wie jetzt so ein Peakpoint von TBT, Gemeinschaft zusammengewachsen, Jesus ist präsent, wir haben den Müll in unserem Alltag, der ist verblasst hinter uns und wir sind hier so zusammen, das ist so schön, ja, voll, ja, finde ich auch. Aber es gibt vielleicht so einzelne Momente, wo man das genießen darf. Aber es ist überhaupt nicht zugesagt, dass das unser Dauerzustand ist. Im Gegenteil. Es ist zugesagt, dass es kommt, wenn wir ankommen. Aber nicht vorher. Und du wirst ständig verkrampfen, wenn du immer denkst, ich bin richtig, wenn alles harmonisch ist mit Jesus. Es ist wahrscheinlich eher so, dass du in guter Weise mit Jesus unterwegs bist, wenn es ständig umkämpft ist bei dir. Matthäus 10, vorne im Neuen Testament, bei den Evangelien, das erste Evangelium. Weil Jesus ist eigentlich ziemlich offen mit uns, was uns erwartet. Und selbst wenn das uns vielleicht nicht immer äußerlich erwartet, in der Zeit, wo wir leben, kann es uns innerlich richtig, richtig schnell, wird es uns innerlich vermutlich Tag für Tag begleiten. Matthäus 10, Vers 16 sagt Jesus, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Allein der Satz. Ich mag den Satz und ich finde ihn abgefahren krass. Aber ich mag den Satz, weil er so ein heftiges Bild ist. Der verdeutlicht doch was. Stell dir mal kurz vor, du bist ein Schaf. Schafe sind nicht besonders intelligent und haben keine Verteidigungsmechanismen. Stell dir vor, du bist ein Schaf. Und jetzt sagt dir dein Hirte, los geht's. Und du rennst und das sind Wölfe. Das ist das Bild. Junge, du rennst als Schaf in Wölfe rein. Das ist doch abgefahren. Wer wäre unter diesen Umständen gerne Schaf? Wie niemand. So ein tolles Spiel, so ein bisschen durch die Wölfe surfen. Ja, natürlich nicht. Es ist ein abgefahren, heftiges Bild. Warum verwendet es denn Jesus? Hast du mir schon mal überlegt, warum Jesus dieses Bild verwendet? Und da jammern wir rum, wenn es nur ein bisschen anstrengend wird mit unserem Glauben. Und ich jammer rum, wenn ich am Morgen keine Lust habe, meine Bibel zu lesen. Das ist doch so, warum muss ich das so blöd anfühlen? Ich verstehe schon, dass es manchmal tiefer geht, das, was uns das so täuschen will und so. Aber das ist das Bild. Was passiert denn dann, wenn wir wirklich mal uns auch in der äußerlichen Situation wiederfinden, dass wir Schafe unter Wölfen sind? Aber Jesus sagt uns extra, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe, so seid nun klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Hütet euch aber von den Menschen, denn sie werden euch an Gerichte überliefern und in ihren Synagogen euch geißeln. Auspeitschen heißt es mit diesem Widerhaken. Und auch vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen, um Jesu Willen. Ihnen und den Nationen zum Zeugnis. Krass, oder? Jesus verbindet da mal kurz einen Auftrag mit. Und übrigens, wenn ihr da wie Schafe unter Wölfe seid, dann seid ihr das zum Zeugnis. Wer war noch mal wie ein Lamm unter Wölfen, die ihm zerfleischt haben? Das war doch unser Herr, oder? Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Kein Mucks. Und zerfetzt auf jeglicher Ebene. Das ist unser Herr. Wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt. Denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. Allein sind wir da nie. Gottes Geist ist bei uns. Und wie gesagt, die allermeisten von uns, nicht alle, einige tragen vielleicht auch äußerlich schwere Situationen. Aber die allermeisten von uns erleben diesen Kampf im Moment vermutlich hauptsächlich innerlich und mit geistlichen Überzeugungskräften und mit einer Schlacht um Worte und Wahrheiten, die tobt in unserem Land, aber nicht so heftig äußerlich, wie es hier steht. Aber ob innerlich oder äußerlich, wir sind wie Schafe unter Wölfe. 1. Petrus 3, könnt ihr aufschlagen, ist in der Nähe von Jakobus, also er wieder weiter hinten. Ich lese uns. Aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, ab Vers 14. 1. Petrus 3, ab Vers 14. Aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Fürchtet aber nicht ihren Schrecken, seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn Jesus, den Christus, in euren Herzen heilig. Glückselig seid ihr, wenn ihr leiden solltet um der Gerechtigkeit willen. Und Vers 17 geht's weiter. Denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Merkt ihr den Vergleich mit Jesus? Und dann lasst uns noch aufschlagen Römer 8, ab Vers 22. Nach der Apostelgeschichte, Evangelien, Apostelgeschichte, dann kommt Römer. Denn wir wissen, ab Vers 22, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt, bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Damit ist gemeint, dass Jesus wiederkommt und wir ganz bei ihm sind. Vers 24, denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Und jetzt wieder diese Unterstützung von Gottes Geist. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist. Denn er tritt so für die Heiligen ein, wie Gott es entspricht. Und dann Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wir sind in einem Zustand von wir gehören schon zu Gott, aber es ist eben noch nicht erfüllt. Wir seufzen mit der Schöpfung, Paulus seufzt. Ein paar Verse davor, Kapitel 7 am Ende, schreit er aus, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes, der ständig Schlechtes will? Und das ist nur eine Mini-Auswahl aus Leidensankündigungen für unser Leben als Kinder Gottes. Das Neue Testament ist voll ohne Ende. Die Lehre von Jesus ist voll ohne Ende. Die ganze Zeit. Es wird ein schwerer Weg. Wenn sie mich hassen, werden sie auch euch hassen. Und manchmal verlieren wir einen Zugang dazu. Und da fehlt uns ein richtig großes Stück in unserem Denken über Gott. Und wir rutschen in so ein innerweltliches System. Es muss alles hier rund und stimmig und gut sein. Und deswegen ist es wichtig, auf die ganze Wahrheit zu hören. Und so wie bei Hiob dazugehört hat, hey, Gott darf entscheiden, wen er leiden lässt. Und er kann dich leiden lassen, ohne dass du es verstehst. Und er weist dir Schweres zu, ohne dass du es verstehst. Er macht es einfach. So ist es bei uns wichtig zu hören, hey, Gott hat uns gesagt, Leiden wird dazugehören. Innerlich und eigentlich auch äußerlich. Das heißt, wir sind in einer sehr großen Ausnahmesituation, dass wir äußerlich so wenig leiden. Das Normale von Christsein ist eigentlich äußerlich zu zahlen für das, was wir glauben. Das ist der Normalfall und wir dürfen eine Ausnahme hier genießen. Überwiegend. Und es ist wichtig, das mitzudenken, um in deinen Alltagskämpfen, in all dem, was dich struggelt, in all dem zu bestehen. Und dann dabei zu wissen, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das ist ein Satz, den kann man auf niemand von außen draufkleben. Manchmal versuchen das Menschen, wenn jemand leidet, so von außen das drauf zu patschen. Wenn jemand Kämpfe hat, wenn jemand zerrissen ist, wenn jemand in der Tiefe ist, dann so das drauf zu kleben. Hey, es dient dir doch zum Besten. Das ist eher so ein Satz. Das ist gut, wenn man die Wahrheit weiß. Und ganz liebe Menschen können das vielleicht auch mal zwischendrin hochhalten. Aber so ein Satz, den muss man sich halt selber erkämpfen. In all dem Schweren, in all dem, was struggelt. Höre, entdecke die unendlichen Tiefen Gottes und höre dafür die ganze Wahrheit. Wenn ich über Leid und das, was uns Jesus ankündigt, nachdenke, dann denke ich, wow, da merke ich schon wieder viel mehr Tiefe, die in Gott liegt und viel mehr Tiefe, die auch in den ersten Christen liegen in der Bibel, die beschrieben werden, die sagen, okay, ja, wir sind glücklich, wir nehmen das dankbar und in Würde an, wenn wir leiden dürfen für Gott, wenn wir damit sein Evangelium unterstreichen, dann nehmen wir das an, dann tragen wir das mit Ausharren und tapfer. Das ist krass. Und auf diese ganze Wahrheit, die wir hören sollen, da geht es dann drum, vertraue darauf, in jeder Situation. Oder bezweifle es. Willst du die Wahrheit Gottes bezweifeln oder darauf vertrauen? In dem Kampf stehst du. Gott meint es immer gut mit dir. Das ist so eine krasse Wahrheit. Überleg mal, in wie vielen Situationen du diese Wahrheit schon über Bord geworfen hast. Vielleicht ganz grundsätzlich wirfst du sie über Bord, weil dich Gott einfach nicht so richtig bockt. Kann sein, du sitzt hier drin. Ist einfach nicht bei dir angekommen. Ich wünsche dir, dass Gott dir die Augen aufmacht. Das ist voll deine eigene Sache, deine Entscheidung. Gott meint es immer gut mit dir. Was für ein Anker oder egal in welcher Lebenssituation. Gott hat mein Leben immer in der Hand. Jede Situation, alles, wo ich durch musste. Gott wird mir alle Dinge zum Guten dienen lassen. So eine krasse Base, um durch alles durchzugehen. Durch die Hölle auf Erden oder durch den Himmel auf Erden. Gott meint es immer, immer gut mit mir. Auch wenn ich ihn nicht verstehe, wenn ich die Situation nicht verstehe, was für ein Anker. Ein Anker zum dran festhalten. Aber darauf zu vertrauen, ist ein ganz schöner Kampf. Manchmal dürfen wir ja dann aber ein bisschen sehen, was in schweren Prozessen Gott doch rausbringt. Ist schön für uns. Auch bei Hiob kann man ein bisschen was sehen. Es gibt keine klare Antwort im Buch Hiob, warum er leiden muss. Aber diese Verse in Hiob 42 zeigen uns doch zumindest, dass Hiob Gott viel, viel tiefer erkannt hat. Dass Gott diese Scheiße des Teufels verwendet hat, um es zum Dünger im Leben von Hiob zu machen. Und das wird auch bei jedem Mist in unserem Leben so sein, dass Gott es verwenden kann, um daraus Dünger zu machen. Und es ist tröstlich, weil die Tiefe, die da rausgeht, wie Hiob alles widerruft, was er Falsches gesagt hat, wo er sich erhoben hat, einfach weil ihm Gott auf eine Weise begegnet, dass er es versteht und Gott ihm jetzt ganz neu leuchtet. Das lässt Gott wachsen aus diesem schrecklichen Leid. In Hebräer 12 wird es so schön beschrieben, wen Gott liebt, den erzieht er. Aber das ist im ersten Moment, ist es eher richtig unangenehm. Aber später bringt es gute Frucht hervor. Friede und Gerechtigkeit. Es ist ein bisschen wie so mit einer Flasche, wo Dreck drin ist. Und wenn die eine Weile steht, dann sieht sie so klar aus, dass man sie eigentlich fast wieder trinken könnte. Und wenn sie dann geschüttelt wird, dann ist sie wieder trüb. Das wäre jetzt ein gutes Bild gewesen zum Mitbringen, aber ich habe es verpasst. Das war, was im Leben von Hiob passiert ist. Durch dieses Geschüttele des Leidens kam in Hiob hervor, dass Hiob ein noch zu begrenztes Bild von Gott hatte. Und Gott hat es aufgebrochen. Weiß nicht, ob du es schon mal erlebt hast. Ich habe in meinem Leben das schon oft erlebt. Ich habe erlebt, wie ich in einem Gespräch mit dem Andreas, da hat er mir was gesagt und ich bin richtig verärgert rausgegangen, weil ich habe es einfach nicht verstanden. Ich wollte es erst im Gespräch noch so handeln und so einen Konsens herstellen, aber Andreas ist ja klar geblieben, dann hat er mich gefragt, ja, ich hoffe, dass wenn wir uns treffen, dass du schon was Neues lernen haben willst auch. War eine gute Frage. Mich hat es richtig genervt und dann ging das auch echt noch ein paar Tage lang. Da ging es darum, dass ich nicht so gecheckt habe, wie Gott es eigentlich meint, mit dass man im Glauben wächst. Und ich hatte ein ganz schräges Bild davon. Das hat mich richtig viel kaputt gemacht, aber ich habe das einfach nicht gesehen. Und dann hat mich Gott darüber irgendwann zusammenbrechen lassen. Und es war ein schlimmer Aufbruchsmoment. Aber es kam dadurch neue Wahrheit, neue Tiefe über Gott in mein Leben. Läuft bei dir vielleicht anders und weniger extrem wie bei mir in vielen Situationen. Aber manchmal schüttelt Gott durch, einfach um Neues ankommen zu lassen in unserem Leben. Aber selbst wenn wir nicht erahnen, wie Gottes Wege sind, und es kann sein, dass du mit einigen Fragen mal im Himmel ankommst, ich weiß nicht, was dein Leben so bringen wird. Ich habe auch mit der einen oder anderen Person hier schon gesprochen und denke so, wow, krass, ich habe keine Antwort, warum das jetzt so und so lief in dem Leben. Und es kann sein, mit manchem davon kommst du im Himmel an. Und dann ist es ein krasser Kampf, oder? Darauf zu vertrauen, zu sagen, okay Gott, ich weiß, du machst es in jeder Situation gut. Daran kann man sich abkämpfen wie Hiob, aber man kann sich auch durchkämpfen und es wird so ein Halt fürs Leben, für jede Situation, um leidensfähig zu sein, um lebensfähig zu sein in Jesus, egal was auf euch zukommt. Kann sein, auf uns kommt miteinander in diesem Land schreckliches Leid zu. Kann sein, das bleibt alles auf so einer politischen Ebene und es ist eher seicht und wir haben mit den höchsten Wohlstand dieser Welt. Ich weiß es nicht. Aber allein diese Wahrheit, Gott meint es immer gut mit mir, ist ein krasses Ding. Für jedes Tief, das du auch nach dieser TBT erfährst, für alles Freizeittief, egal wo du bist, für jedes Selbstverdammen immer, nein, Gott meint es gut mit mir. Daran kann man sich klammern, darauf zu vertrauen. Entdecke die unendlichen Tiefen Gottes, höre dafür die ganze Wahrheit und vertraue darauf in jeder Situation. Und hoffe auf Jesus und sein Wiederkommen. Das Ganze mit Gottes Gerechtigkeit ist absolut zum Verzweifeln, wenn du nicht die Ewigkeit mitdenkst. Es funktioniert nicht ohne die Ewigkeit. Du musst mitdenken, dass Jesus wiederkommt. Nur dann macht es Sinn, was Paulus sagt in Römer 12, Vers 19, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, mein ist das Gericht, ich will vergelten, spricht der Herr. Und dann gibt es so verschiedene große Texte über die Gerechtigkeit, die Gott schaffen wird. In den Psalmen immer wieder, Psalm 103, der Herr verschafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden. Psalm 145, der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Psalm 33, Vers 5, er liebt Gerechtigkeit und Recht, die Erde ist voll Gnade des Herrn. Ohne mitzudenken, dass Jesus wiederkommen wird und dann alles gerecht machen wird, drehst du völlig durch, wenn du auf diese Welt schaust. Wisst ihr, es passiert überhaupt kein einziges Unrecht auf dieser Welt, was nicht am Ende von Gott gesehen und eingeordnet wird. Es wird kein einziges Kind vergewaltigt, was nicht irgendwann geklärt wird. Es wird dich keine einzige Person beleidigen, die nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Keine einzige deiner Sünden wird einfach so weggewischt, ist doch egal. Jede Verletzung, die du jemand zuführst, für die wirst du vorm Thron Gottes stehen und dafür zur Verantwortung gezogen. Und auch alles große Leid dieser Welt und alle Tyrannen und Diktatoren, die dafür verantwortlich sind, werden für alles gerade stehen vorm Thron Gottes. Nichts, noch nicht mal ein Haar eures Hauptes, hätte Gott nicht in der Hand und würde Gott nicht in seiner Gerechtigkeit wunderbar, perfekt und liebevoll richten, aber eben nicht in dieser Welt. Es gibt in der Bibel Situationen, nur dass ihr nicht durcheinander kommt, wenn ihr andere Stellen der Bibel liest, wo Gott innerhalb der Welt Teilgerichte schickt. Zum Beispiel mit dem ganzen Volk Israel gibt es so einen Deal, entweder ihr haltet euch an das, was ich sage und es geht euch gut, oder ihr macht es nicht und es geht euch schlecht. Aber das ist nur ein kleiner innerweltlicher Deal, um durch dieses Gesetz dem Volk Israel zu zeigen, die darauf vorzubereiten, dass es Jesus braucht, dass wir Menschen nicht einfach selber es auf die Reihe kriegen. Es gibt Völker, wo in der Bibel beschrieben wird, das Maß der Sünde ist voll und deswegen werden die Völker weggerafft. Aber das sind nur Teilgerichte, Vorwegnahmen. Und wenn diese Völker mal im Himmel ankommen, dann wird Gott sie gerecht und in Liebe richten, wie alle anderen auch. Es gibt nichts. Und egal, was du mal erlebst und egal, was dir zugefügt wird, Paulus meint es schon richtig ernst, wenn er sagt, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Er wird das mit heiliger Gerechtigkeit und Leidenschaft alles ausgleichen. Es gibt nichts, kein Unrecht. So, und jetzt? Jetzt passiert es, wenn Jesus wiederkommt, und dann ist es natürlich für dein Treten vor den Thron Gottes so wunderbar, wenn dann bevor die vielen, vielen, vielen Tausende und Hunderttausende und Millionen Punkte deines Lebens vorgelesen wird, wo du nicht in völliger göttlicher Liebe anderen begegnet wirst, bist, wenn das vorgelesen wird, und Jesus sagt, meine Sünde, ich hab's getragen, er gehört zu mir, sie gehört zu mir. Traumhaft, oder? Und wie schrecklich ist es, an diesem Punkt zu stehen, ohne Jesus. Denn dann wird man auch dafür gerichtet. Aber wenn ihr das nicht mitdenkt, dann kriegt das ganze Thema ständig eine Schräglage. Das heißt, wenn du leidensfähig sein willst und lebensfähig mit Gott, egal wo er dich durchführt, egal durch was, ja, dann ist es wichtig, darauf zu vertrauen, dass Gott immer gut mit dir meint. Aber dann darfst du auch wissen, und Gott wird alles ausgleichen. Und so lassen sich Ungerechtigkeiten aushalten. Ich weiß nicht, ob du auch mal dran gedacht hast, was eigentlich mit diesen armen Kindern vom Hiob war. Irgendwie an die wird fast nie gedacht. Die 10, die sind halt draufgegangen in dieser ganzen Tour. Das Leben war vorbei. Aber wisst ihr, wenn die bei Gott dann ankommen, dann wird die Gott empfangen. Und sie werden dann vom Thron Gottes weggegangen sein und sagen, wow, wir wurden in voller Gerechtigkeit und in voller Liebe empfangen. Die wurden nicht schlecht und ungerecht behandelt, weil sie halt gestorben sind in diesem ganzen Drama und ihr Leben kurz war, sondern sie werden bei Gott ankommen und er wird dir für jede Situation deines Lebens erklären können. wie es gerecht und in Liebe zusammengeht. Und dank Jesus müssen wir nicht getrennt von ihm sein, sondern dürfen dabei bei ihm sein. Aber eben nicht jetzt, sondern dann. Und deswegen ist es wichtig, das mitzudenken. Sonst ist es zum Verzweifeln. Hoffe auf Jesus und sein Wiederkommen oder verzweifle. Letzter Punkt. Kehr um, wenn 1-4 schief geht. 1-4 ist eine Dauermelodie deines Lebens. Und vielleicht bist du anders wie ich, aber in meinem Leben vergeht kein Tag, wo ich unendlich viele schräge Töne spiele, singe oder wie auch immer. Und das nicht nur, weil ich nicht sonderlich musikalisch bin, sondern wirklich. Ich begrenze Gott ständig. Und ich filtere auch manche Dinge von der Wahrheit weg, die mir mal nicht passen. Ich vertraue in vielen Situationen nicht auf Gott, sondern auf mein eigenes, anderes oder auf meine Vorstellungen. Und ich verliere auch die Hoffnung auf Jesus immer wieder aus dem Blick. Aber das ist gar nicht das Problem. Das Problem beginnt eigentlich erst dann so wirklich, wenn du nicht mehr umkehrst. Wenn du dich damit fein gibst. Wenn du das, was Gott von deinem Leben will, wirklich verstanden hast, dann ist Umkehr, wir hatten das letzte im Jahresteam, war ein wertvolles Gespräch, dann ist Umkehr nicht so ein Ding, wo du deine einzelnen Fehler des Tages sammeln musst, sondern dann checkst du viel tiefer, Herr, mein Herz, ich kann das gar nicht alles aufzählen, wo ich nicht so gewandelt bin, dass es von dir durchdrungen war. Aber ich bring dir das heute, ich bring dir das und danke, dass du mich trotzdem annimmst. Dann weißt du schon in dem Moment, wo du vor Gott trittst, ich passe da eigentlich gar nicht hin, deswegen bete ich das beim Tagesabschluss meistens. Sage ich, Gott, wir passen nicht zu dir, wir sind nicht volle Liebe. Und unser Tag ist in vielen, vielen, vielen Teilen überhaupt nicht mit voller Liebe durchdrungen. Und danke, dass du das vergibst, annimmst. Und Hiob kehrt so wertvoll um. Er checkt, dass er völlig schräg über Gott gedacht hat, dass er sich erhoben hat, dass er dachte, er kann Gott beurteilen. Und er bricht zusammen in Staub und Asche. Und das liegt daran, dass er verstanden hat, dass er abgewichen ist und dass er Mist gebaut hat. Und dass es nicht zu Gott passt. Und Jesus sagt ziemlich harte Worte in Matthäus 11. Könnt ihr nochmal mit aufschlagen, wenn ihr möchtet. Da sagt er ein paar ziemlich scharfe Sätze über Nicht-Umkehren. Da fing Jesus an, die Städte, in denen die meisten seiner Wunder geschehen waren, anzuprangern, weil sie keine Umkehr vollzogen hatten. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida. Während in Tyros und Sidon, das sind so heidnische Großstädte, ein bisschen weiter nördlich gelegen, die Wunder vollbracht worden, die bei euch geschehen sind, dann hätten sie längst in Sack und Asche Buße getan. Doch sage ich euch, es wird Tyros und Sidon am Tag des Gerichts erträglicher ergehen als euch. Und du, Kapernaum, wirst du bis zum Himmel erhoben werden? Nein, auch du wirst in die Tiefe hinabgestoßen werden. Während in Sodom die Wunder vollbracht worden, die bei dir geschehen sind, dann stünde es noch heute. Doch ich sage dir, es wird Sodom am Tag des Gerichtes erträglicher ergehen als dir. Die ganze Bibel und alles, wie Jesus mit Menschen umgeht, mit Menschen, die so viel verbockt haben, und alle Menschen verbocken unfassbar viel, weil das Problem mehr ist, dass wir ein sündiges Wesen haben und nicht so unsere Einzeltaten. Wer tief in sich reinschaut, checkt es. Das Problem ist nicht, dass wir vieles nicht auf die Reihe kriegen, innerlich, äußerlich und so weiter. Sondern ein Problem ist vielmehr, wenn wir damit nicht zu Jesus kommen, wenn wir nicht umkehren. Wenn es uns egal wird oder wir selbstgerecht werden, dann wird Jesus scharf und streng. Leute, die sich für was halten, dass sie keine Hilfe brauchen. Hiob hat es verstanden. Er ist so wertvoll umgekehrt, als ihm das klar wird. Und das wünsche ich uns auch. Heute Abend war richtig süß. Man weiß es ja nicht wie bei einem Kind, aber Manu ist heute Abend durchgedreht. Ein bisschen. Passiert öfters. Und dann gerade beim ins Bett legen haben wir, weil es war insgesamt eine schwierige Situation, und dann haben wir gesagt, komm, wir sagen Gott noch Entschuldigung. Und dann habe ich ihn gefragt, magst du auch mal? Und sagt er, nee. Und dann sage ich immer, okay. Dann ich fange mal an. Und dann habe ich so Gott Entschuldigung gesagt für das, was ich wichtig fand. Dann habe ich, und dann habe ich gefragt, und Max? Er sagt dann auch auf nee. Und dann hat er gesagt, okay. Und dann hat er gesagt, Entschuldigung, Jesus, dass ich die auf die Mama so böse war. Einfach Entschuldigung. Ist so einfach. Einfach Entschuldigung. Du musst nicht denken, wenn du umkehrst zu Jesus, oh Mann, jetzt hast du es wieder nicht auf die Kette gekriegt. Im Gegenteil, es ist eine Grundmelodie deines Lebens, wenn du es gecheckt hast. Durchgängig wirst du immer wieder das brauchen, dass du sagst, Herr, ich krieg's nicht auf die Kette, wieder lieblos, wieder an mich gedacht, wieder ganz konkret missgebaut oder wieder innerlich daneben. Herr, ich kehre um zu dir. Und dann darfst du wissen, er nimmt dich immer an, immer. Deswegen hat er so gelitten und so gekämpft und ist so schrecklich verreckt und hat alles getragen, dass du immer zu ihm umkehren kannst. Und es wird ihm nie zu viel, du überreizt nie das Maß, immer darfst du umkehren. Und wenn du jetzt merkst, hey, das ist eigentlich gar nicht so richtig ein Teil von meinem Leben, dass ich zu Jesus so richtig umkehre, dann kannst du direkt wieder anwenden, was da steht, dann entdeck die unendlichen Tiefen Gottes. Und hör die ganze Wahrheit. Und wenn du dann merkst, oh, warte mal, Umkehr ist gar nicht in meinem Leben angekommen, dann mach dich halt mal selber auf die Suche, wo du falsch abgebogen bist, dass das in deinem Leben keine Rolle spielt. Oder frag doch mal einen Mitarbeiter oder so, hey, wie kann ich das lernen? Oder wo habe ich einen Denkfehler oder so? Oder schwätz mit sonst jemand drüber. Kehr um, er nimmt dich immer an. Oder verkümmere. Das ist die Alternative. Wenn du nicht umkehrst regelmäßig, dann wirst du verkümmern. Weil es braucht diese erfrischende Reinigung von Jesus. Ansonsten verkümmerst du in deinem Glauben. Wenn Jesus nicht in diese Tiefe von deinem Leben reinkommen darf und immer wieder dir vergibt, wenn du zu ihm umkehrst. Mit den 5 Herzenshaltungen, die so eine Melodie von unserem Leben sind, mit denen werden wir lebens- und leidensfähig. Ob das heißt für das Innerliche, was so in uns kämpft, ob das heißt für richtig schweres Leid. Aber ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du da reinwachsen darfst, und ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, wir kommen vor dich, du bist unser König, auf den wir warten, auf den wir hoffen. Und wenn du wiederkommen wirst, dann wird alles so schön sein. Alles wird gerecht sein, alles wirst du ausgleichen. Dieser Kampf und diese Zwischenzeit ist vorbei. Und Herr, du siehst diese Versuchung, die so krass ist, uns hier auf dieser Erde einzunisten, als würde es uns um die Erfüllung hier gehen. Und es geht einfach nicht darum, bitte, bitte ermahne uns, erinnere uns daran und führe uns in eine andere Stärke und Entschlossenheit, mit dir und für dich zu leben. Bitte schenk uns die Gnade, dass wir immer wieder diese unendlichen Tiefen von dir entdecken, dass wir auf deine ganze Wahrheit hören, dass wir auf dich vertrauen in jeder Situation und auf dich hoffen, bis du wiederkommst. Und lass uns umkehren, immer schneller umkehren, wo immer wir davon abweichen. Danke, dass du uns dabei immer annimmst. Dir sei die Ehre. Amen.